Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist das größte Sparpaket aller Zeiten, um diese Superlative jetzt einmal zu nützen, die am Dienstag auch offiziell vom Finanzminister, der zwar wenig dafür kann, es aber jetzt ausbaden muss, Markus Matterbauer vorgestellt werden wird. Und einer, der das Ganze auch gar nicht lustig findet, das ist der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger, den ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Daniel.
Herr Hafenegger, es wäre eigentlich wurscht gewesen, welche Regierung es gewesen wäre, ob blau-schwarz oder jetzt eben schwarz-rot-pink oder welche Konstellation auch immer. Jeder hätte sparen müssen. Es ist eben ein wahnsinniges Budgetloch hinterlassen worden von der Vorgängerregierung. Deswegen habe ich jetzt in der Einmoderation gesagt, der rote Finanzminister kann nichts dafür. Das scheint ja Ihre Partei ähnlich zu sehen, weil Sie ja gegen den früheren Finanzminister vorgehen. Wenn Sie das kurz erklären würden.
Ja klar, das war natürlich ist das hauptsächlich vom Herrn Brunner, dem ehemaligen Finanzminister,
ÖVP-Finanzminister,
der jetzt ja zum EU-Kommissar erhoben worden ist, zu verantworten gewesen, dieses unglaubliche Budgetloch, weil man halt einfach in der letzten Legislaturperiode das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinausgeworfen hat, wissen musste, dass aufgrund der verschiedensten Konstellationen die Einnahmen des Staates nicht höher werden oder zumindest die Wertschöpfung nicht höher werden kann, ja, dass man eigentlich schon wesentlich früher einen Sparkurs ansetzen hätte müssen. Und das kreiden wir dem Herrn Brunner natürlich massiv an. Man hatte dann sogar noch eine Wählertäuschung betrieben seitens der ÖVP. Man musste im Finanzministerium wissen, wie schlimm es um die Budgetzahlen steht und hat erst 3 oder 4 Tage nach den Wahlen dann tatsächlich den Menschen reinen Wein eingeschenkt. Also alles das führt dazu, dass wir jetzt gegen Magnus Brunner eine sogenannte Ministeranklage einbringen werden. Das ist nichts anderes als, das funktioniert übrigens auch, wenn er nicht mehr Minister ist, bis 6 Monate nach Rücktritt aus dem Amt
kann also man diese Ministeranklage. Also geht sich haarscharf noch aus.
Das geht sich aus, ja. Also ich hoffe, der Herr Brunner hat sich noch nicht zu früh gefreut und ist davon ausgegangen, dass er mit dem Schmäh durchkommt. Aber jedenfalls, wir werden die Ministeranklage machen und da hat dann der Verfassungsgerichtshof zu bewerten, ob es im Falle des Regierens von Herrn Brunner dazu gekommen ist, dass er also sein Amt nicht ordnungsgerecht ausgeführt hat, ob er vielleicht sogar die Menschen in das Licht geführt hat, ob strafrechtliche Konsequenzen gibt oder nicht. Also wenn Sie so wollen, muss der Verfassungsgerichtshof dann darüber entscheiden, ob der Herr Brunner jetzt in weiterer Folge gerichtlich belangt wird oder nicht. Mhm. Vorbehalte ich natürlich, dass mehr als die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmen. Wichtig ist aber, das Zeichen zu setzen und auch zu sagen, Moment mal, so geht's nicht.
Das Zeichen, ja, dass mehr als die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmen, ist eher unwahrscheinlich.
Naja, aber die ÖVP spricht ja immer davon, auch wenn man sie nicht abnehmen kann, dass sie eine ehrliche Partei ist.
Sie glauben, dass die ÖVP gegen den eigenen
Wenn Ehrlichkeit wichtig ist, dann muss sich die ÖVP genauso darüber ärgern, dass sie jetzt das Defizit von Herrn Brunner auslöffeln muss. Die SPÖ kann, wie Sie sagen, mal vor der Hand nichts dafür, wobei man sagen muss, die ganzen wahnsinnigen Corona-Maßnahmen und vieles andere, was sehr teuer war in der Republik, hat die SPÖ mitgetragen und somit ist sie auch indirekt mitschuld an diesem Budgetdefizit. Gut, also ganz draußen lassen kann man die nicht.
Und
ich denke, dass auch die Grünen ehrlich sein werden.
Bitte? Sie glauben, dass die Grünen, naja gut, dann würden die gegen sich selber quasi mitstimmen, weil die waren ja Teil der Regierung.
Glaube ich jetzt nicht mehr.
Gut, dann kommen wir aber zur Ist-Situation, nämlich zu diesem Budget. Das ist jetzt ein Doppelbudget. Es geht um 15 Milliarden oder mehr als 15 Milliarden Euro. Da sagte die ÖVP, viele dieser Maßnahmen hätte die FPÖ eigentlich mitgetragen, solange es noch diese Verhandlungen gab. Es wurde ja auch das gemeinsame Papier, also zumindest für das erste Jahr des Budgets, diese 6,3 Milliarden an Brüssel geschickt. Sie schauen jetzt eher ungläubig, wenn ich das sage, und kritisieren ja das Budget. Also was stimmt jetzt?
Naja, also ich möchte jetzt einmal mit dem Papier beginnen, wo es ja um die Sozialversicherungsbeiträge, um die Krankenkassenbeiträge für Pensionisten geht. Das ist eine satte Lüge, die die ÖVP letztens hingelegt hat, letzte Woche, wo der
Weil
Herr Machete,
sagen, dass der,
sagen,
der
Herbert Kickl hätte das mit unterstützt.
Ja. Genau.
Und wissen Sie, da hat man Äpfel mit Birnen verglichen und war eigentlich sehr unredlich, wie man es von der ÖVP auch gewöhnt ist. War wahrscheinlich auch der Grund, warum der Herr Generalsekretär Machete nur 12 Minuten irgendwas heruntergestottert hat und dann wieder von der Bühne gegangen ist. Aber das möchte ich schon richtigstellen. Und zwar, in einem ersten Durchgang hat man sich darauf geeinigt, das damals noch vermutete Budgetdefizit aufzufangen und das Budgetdefizitverfahren der Europäischen Union abzuwenden. Ja. Es hat eine ganze Reihe von Maßnahmen gegeben. Es hat auch eine tabellarische Aufstellung gegeben, wo man anpacken möchte, um dieses Budgetdefizit unter die 3% Maastricht-Kriterien zu bringen. Und da hat es eben eine Reihe von Maßnahmen gegeben, die als Anhang in einem Brief nach Brüssel geschickt worden sind. Und da ist nicht die Rede davon gewesen, dass die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten erhöht werden, sondern Herbert Kickl hat das dezidiert bei den Verhandlungen auf Rot gestellt, ja, und hat die ÖVP einfach die Unwahrheit gesagt. Und das, was uns der Herr Machetti letzte Woche präsentiert hat, diesbezüglich ist nichts anderes gewesen als ein Positionspapier der ÖVP, aber ganz sicherlich nicht das Schreiben, das nach Brüssel gegangen ist. Und wenn man sich beim Lügen schwer tut, weil selbst da braucht man gewisse Grundintelligenz, hat man auch noch das falsche Datum hineingeschrieben. Man hat nämlich von Mai 2024 gesprochen.
Gut, das also wäre sehr schon, früh gewesen.
Wenn man schon fälscht, dann sollte man es zumindest vernünftig machen. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, damit sozusagen der geneigte Zuhörer der Pressekonferenz von Herrn Machetti nicht überprüfen kann, was er hier sagt, hat man noch wenige Tage zuvor das Originaldokument, das nach Brüssel geschickt worden ist, von der Homepage des Finanzministeriums gelöscht. Mhm. Ja, auch das ist eine interessante Vorgehensweise. Auch da war man wieder halt einfach zu blöd, das fertig zu machen. Denn in den Metadaten findet man es natürlich noch. Das Internet vergisst nicht und da kann sich jeder auch auf FPÖ.tv anschauen, wie man zu diesem Originalbrief kommt, den der Herbert Kickl damals mit unterschrieben hat. Fakt ist, die ÖVP lügt hier. Es stimmt nicht. Und wie gesagt, auch der Herr Finanzminister Mayer hat in der Zeit im Bild, das ist jetzt eine ORF-Werbung, wenn Sie so möchten, in der Zeit im Bild vom 17. Jänner 2025 Folgendes gesagt. Wir haben das als Platzhalter eingestellt. Wir haben das auch gegenüber der Kommission argumentiert. Über diese konkreten Maßnahmen ist nicht im Detail gesprochen worden. Ja. Wenn der Herr Machetti jetzt das Gegenteil behauptet, dann unterstellt er auch dem damaligen Finanzminister Mayer Lüge. Und ich denke, dass, so weit wird er wohl nicht gehen.
Okay, aber grundsätzlich hättet ihr ja auch ein großes Sparpaket machen
müssen. Ja, natürlich.
Was ist das jetzt, was Sie am meisten aufregt von den Maßnahmen, die schon unbekannt sind? Weil es ist natürlich noch nicht die gesamte Budgetrede und das gesamte Doppelbudget bekannt.
Es sind ja ein paar Sachen schon durchgestochen.
Also Valorisierung worden. Zum Beispiel der Sozialtransfer.
Ja, genau. Also wenn wir vielleicht einmal systematisch vorgehen, also die Krankenversicherungsbeitragserhöhung bei den Pensionisten ist einmal sicherlich nicht einzusehen, denn die Menschen haben das Land aufgebaut, haben auch diesen Wohlstand, den wir haben und die damit verbundene Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung natürlich auch mit erarbeitet, ja, die jetzt dafür zu bestrafen, dass sie vor dem Wohlstand gesorgt haben, ist wohl der falsche Zugang. Aber es bleibt ja nicht nur bei diesen Krankenkassenbeiträgen, sondern es sind auch verschiedenste Leistungen mittlerweile ausgenommen worden. Also wenn ich mir anschaue, zum Beispiel Untersuchungen für Magnetresonanz, für Computertomographien.
Das muss man nur erklären, das ist jetzt wiederum österreichische Gesundheitskasse, die ebenfalls Einsparungen plant.
Naja, selbstverständlich, aber am Ende des Tages schlägt es im Gesundheitssystem auf und vor allem in der Geldbörse der Pensionisten. Mhm. Und wie man so zynisch mit der Bevölkerung, mit der Aufbaugeneration umgehen kann, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das heißt, ein massiver Anschlag auf die Pensionisten wird erfolgen. Und das steht übrigens auch im absoluten Widerspruch zu dem, was die SPÖ vor den Wahlen gesagt hat. Denn da hat man weder über eine Erhöhung bei den Krankenversicherungsbeiträgen gesprochen, noch hat man gesagt, dass man das faktische Pensionsalter hinaufsetzen möchte und Sonstiges. Alles das wird kommen. Das heißt, die SPÖ hat gemeinsam mit der ÖVP und den zwei rosaroten Stützrädern jedenfalls die Pensionisten verraten. Punkt 1. Und Punkt 2, was ein absoluter Unterschied zu dem ist, was wir gemacht hätten, ist, dass man auch die Familien mehr belastet. Sie haben es bereits angesprochen, die Valorisierung soll ausgesetzt werden. Und der Herr Stocker steht sich dann noch hin und sagt, ja, es wird kein Schaden bei den Familien angerechnet, es wird niemandem was weggenommen. Natürlich wird das weggenommen. Also mit der Inflationsquote, die wir noch immer haben, ja, und einem Aussetzen der Valorisierung, das heißt die Anpassung, die jedes Jahr fällig wäre, wird nicht durchgeführt, kostet das natürlich definitiv Geld für die Familien. Und jetzt hat die ÖVP irgendwann einmal wie eine Monstranz vor sich hergetragen, eine Familienpartei sein zu wollen. Und übrigens waren es einmal die Beschützer der Pensionisten. Beides ist offenbar nicht mehr der Fall. Beides ist ihnen vollkommen egal.
Die Beschützer der Pensionisten waren eher die Sozialdemokraten und die ÖVP.
Ja, Pensionisten hat die ÖVP geschützt. Ja, natürlich. Aber jedenfalls, auch das hat man irgendwie weggelegt. Also man verfolgt eine zutiefst familien- und kinderfeindliche Politik. Das halte ich für einen absoluten Fehler. Weil das ja sozusagen die Grundlage der Wirtschaft von morgen ist, dass wir unsere Familien, dass wir entsprechend große Familien haben können, dass wir vor allem auch gut ausgebildete Kinder und gut aufwachsende Kinder haben. Also hier zu sparen, ist absolut der falsche Weg. Was uns unterscheidet, wäre das, wie Sie richtig sagen, auch wir hätten natürlich Einsparungen treffen müssen, wir hätten es aber anders gemacht.
Und zwar?
Wir hätten zum Beispiel...
Weil das war zum Beispiel, wenn ich das nur kurz sagen darf, diese Transfer, also Sozialleistungen, die natürlich jetzt viele treffen werden, es geht auch um Pflegegeld und Sonstiges, muss man dazu sagen, war halt etwas, das beschlossen wurde ohne Gegenfinanzierung. Also da wusste man schon, das ist ein umfangreicher Posten, Budgetposten, wo es eben keine Gegenfinanzierung gibt.
Naja, das ist, Gegenfinanzierung ist einmal so dahingesagt.
Bei Schwarz-Grün damals.
Die Gegenfinanzierung ist für mich grundsätzlich immer die Wirtschaftsleistung Österreichs. Und wenn ich natürlich alles dagegen mache, dass sich die Wirtschaft wieder entfalten kann, wird das keine Gegenfinanzierung sein, wenn man es jetzt globaler sieht. Ja. Aber wir hätten natürlich ganz woanders angesetzt, und zwar bei all jenen, die in das System noch nie einbezahlt haben. Ja. Wir sind beim Migrationsthema,
ich nur weiß... Mit Ausländern werden Sie das nicht sanieren.
Ja, hören Sie mal zu. Schauen Sie, wir wissen, die bestgehütetsten Geheimnisse der Republik sind die, wie oft zückt sozusagen jemand, der aus dem Ausland zu uns gekommen ist, die Karte und geht zum Arzt damit. Ja? Wie oft passiert das zum Beispiel, die E-Card? Ne? Was kosten uns die medizinischen Grundversorgungen und Versorgungen der ukrainischen Flüchtlinge im Land? Das sind Zahlen, die bekommen sie nirgends. Ja? Was macht das jetzt ausgerechnet auf Menschen aus, die in der Grundversorgung sind, die ein Bleiberecht haben und so weiter und so fort? Das gehört einmal aufgedröselt, und da werden Sie ganz, ganz andere Zahlen sehen, wo ich der Meinung bin, also wenn man das auf eine Grundversorgung zurückfährt, ja, und sozusagen nicht eine Vollkasko-Mentalität fortsetzt, die bis jetzt der Fall ist, wo sich jeder alles richten lassen kann, ohne hier noch einen Cent bezahlt zu haben.
Also Sie meinen jetzt für die Ukrainer?
Nicht nur für die Ukrainer, sondern generell für den ganzen Punkt Zuwanderung, dann haben Sie da natürlich Potenzial. Wenn man, was wir auch machen wollten, wenn man hergeht und diese ganzen verunglückten Maßnahmen des Green Deals einmal aussetzt, ja, und gleichzeitig damit der Wirtschaft Luft zum Atmen gibt, ja, dann sparen sie auf der einen Seite sinnlose Ausgaben ein, auf der anderen Seite
können sie... Aber da wird eh einiges zurückgenommen,
naja,
in diesem
Budget. Viel wird nicht zurückgenommen von den ganzen Geschichten, die werden nur anders angestrichen und anders getauft. Ja. Aber der Irrsinn geht ja weiter, was den Green Deal betrifft. Da gibt es ja die Ratsgipfel der Europäischen Union, wo man da immer den Hof nichts macht vor der Frau von der Leyen und dann sagt, wir werden diesen komischen, selbstzerstörerischen, deindustrialisierenden Kurs weiterfahren. Da nimmt der Österreich sich nicht aus. Ja. Österreich hat auch nicht in irgendeiner Art und Weise artikuliert, bei der Friedensfazilität nicht mehr mitmachen zu wollen. Ich meine, es wird rundherum versucht, dass man den Ukraine-Konflikt einmal zumindest im Hinblick auf einen Waffenstillstand einmal beruhigen kann, damit einmal verhandelt werden kann. Was machen die Europäer? Die überlegen sich Waffenlieferungen, Munitionslieferungen, über Umwege natürlich auch finanziert durch österreichische Steuergelder.
Jetzt aber einmal auch darauf, ob der Herr Putin endlich bereit zu einem wirklichen Waffenstillstand
ist. Ich hoffe es. Ich möchte für keine Partei,
das ist nämlich die
Grundvoraussetzung. Ich möchte für keine Seite Partei ergreifen, aber schauen Sie, daneben sind unsere Sorgen der Herr Schellhorn, der nicht weiß, ob ihm jetzt das Auto zu groß, zu klein ist, ob er zwei hat, ob er eines hat oder nicht. Dann fährt die Frau Meindl-Reisinger durch die Weltgeschichte spazieren und wirft mit den Geldkoffern um sich. Ich meine, das sind ja alles Bilder, die man so nicht braucht. Ne? Ich weiß schon, damit wird man kein Budget sanieren können, aber
also nicht in dem
wenn
Ausmaß,
wenn wir im Bereich der Migration was tun, da schlägt sich das auch auf den Bildungsbereich nieder, nicht nur auf den Bereich der Gesundheit und des Sozialen, sondern haben Sie auch die Bildung mit dabei.
Aber Sie wissen schon, wenn Sie alle Ausländerinnen sind, mal mit Ärzten, dann haben Sie keine Pfleger mehr und keine Pflegerinnen mehr.
Ja, das ist das Nächste. Ich meine, die SPÖ hat in ihrem Programm drin eine Pflegeoffensive, aber da wird man jetzt wohl auch nichts mehr davon wissen. Ne? Also das nächste Wahlversprechen, das gebrochen worden ist. Also da sind schon Punkte dabei, wo man es anders machen hätte können. Fakt ist aber nur, dass alle Parteien, die sich jetzt in diesem Verliererkonglomerat zusammengehängt haben, einfach unehrlich sind und schlussendlich ihre eigenen Wähler verraten. Ja. Wo ist die Beschäftigungsgarantie für Langzeitarbeitslose zum Beispiel, die SPÖ versprochen hat, da weiß man auch nichts mehr davon. Die Ausbildungsoffensive im Pflegebereich habe ich bereits erwähnt.
Manche dieser Maßnahmen sind schon enthalten, stehen aber mit Budgetvorbehalt
da. Das heißt, kommt nicht.
Wir wissen nicht, wann es kommt. Genau.
Ja, wenn der Herbert Kickl dann kommt als Volkskanzler, weil
Der übernimmt die SPÖ-Programme.
Die wird nicht die SPÖ-Programme übernehmen, aber grundsätzlich Dinge, die unter Budgetvorbehalt gestellt sind. Es gibt ja dort und da auch Übereinstimmungen. Also das wird in dieser hinnigen Partie nicht funktionieren. Ja. Die sind damit beschäftigt, ihre Ämter sich gegenseitig zu krallen, ja, und sich gegenseitig dann irgendeiner Art und Weise einen Machtdruck zu erhalten. Aber was sie vergessen haben, ist nach ihren Karriereambitionen auf die Bevölkerung zu schauen. Das ist der springende Punkt. Und also, wie gesagt, Sie haben ja auch vorher erwähnt, das ist ja nur ein Doppelbudget. Und ich sage Ihnen, das wird das erste und das letzte Budget dieser kaputten Regierung
sein. Sie glauben,
sein,
dass ja. die Regierung dann...
Na, die müssen jetzt mit Leibeskräften schauen, dass sie ein Budget zustande bekommen, damit sie dann sozusagen ohne das Damoklesschwert eine Budgeterstellung einmal über die nächsten zwei Jahre retten können. Die SPÖ muss den Herrn Papel noch loswerden. Die ÖVP muss sich überlegen, was statt dem Stocker hinsetzen. Also es wird ja alles noch schwierig.
Aber Sie glauben, verstehe ich das richtig, Sie glauben jetzt an Neuwahlen in zwei Jahren?
Natürlich, ich meine, wenn die jetzt ein Doppelbudget schmieden und das Ganze mit diesen unsicheren wirtschaftlichen Aussichten, ja, ich meine, das Doppelbudget kann ja schon nicht halten im Prinzip. Jetzt haben wir schon wieder das nächste.
Aber Herr Hafenegger,
ja, der nicht, Rezession vor uns.
Das stimmt, aber wäre das nicht genau deswegen ziemlich bescheuert von ÖVP und SPÖ und von mir aus auch von den NEOS, wenn die als erstes so ein brutales Sparpaket machen müssen, 2 Jahre lang, und dann gehen sie in Neuwahlen?
Ja, das müssen sie jetzt machen, damit sie die EU-Kriterien erreichen. Das Defizitverfahren wird sich trotzdem nicht abwenden lassen. Ja. Und dann wissen sie, und das ist das Unseriöse an der Politik der ÖVP und der SPÖ, die regieren weiter wie bisher, die ändern gar nichts. Ja. Bilden die größte Bundesregierung aller Zeiten, sparen nirgends ein. Jetzt werden wir mal rausarbeiten, wie groß die Kabinette sind, die man sich gegenseitig gegönnt hat. Ich meine, auch das wird kein Budget retten, aber es ist nur eine Symbolik dafür, wie man mit Geld umgeht.
Aber es ist Symbolpolitik. Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, die Ministerien sparen jetzt jeweils -15% ein.
Ja.
Also das glauben sie auch nicht.
Schauen wir uns das an, wenn wir fertig sind. Ja. Okay. Aber der Punkt ist der, und das ist unseriös an der Politik, die glauben alle an ein Wunder. Jetzt kann ich natürlich an ein Wunder glauben, ich kann mir vom Christkind was wünschen oder wer sie von wem
gläubige
was wünschen
Menschen
möchte.
Machen das immer.
Ja, kann man alles tun, aber das kann nicht die Grundlage von Politik und seriöser Politik und einer Zukunft des Landes sein. Ja. Das heißt, also eines ist ja bei uns evident, wenn man die Wirtschaft nicht entfesselt, ja, da geht es um Energiepreise, da geht es um Bürokratieabbau und eben auch das Entfesseln von dem Green Deal, dann wird mittelfristig überhaupt nichts passieren in Österreich, außer dass die Staatseinnahmen zurückgehen. Und wenn das Geld immer weniger wird und die Verbindlichkeiten immer mehr werden, dann ist das so eine Schere, die auseinandergeht. Und ich kann bei dem, was zumindest mittlerweile durchgesickert ist, vielleicht wird mich der Herr Minister morgen es besser belehren, überhaupt noch keine Ambition erkennen dazu, dass sich da irgendetwas verändern soll. Sondern wie gesagt, die hoffen, keine Ahnung, auf irgendwas. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, es ist überall alles schlecht, wir haben lauter Krisen und keine Ansätze bringen. Dass ich beim Migrationsthema überhaupt nichts mache, ja? Dass ich dabei zuschaue, wie uns die deutschen Immigranten vor der Tür stellen, die dann in Österreich bleiben, die müssten wir dann gleich wieder weiterreichen vor irgendeine andere Tür stellen. Ja? Dass wir das alles über uns ergehen lassen, dass wir auf der Ebene der Europäischen Union jedes Mal nur den Kotor machen, Befehlsempfänger sind und sonst nichts tun, das ist zu wenig für eine Politik, die es gerade brauchen würde.
Gut, dann verraten Sie mir noch zum Abschluss, wir sind schon am Ende unseres Interviews, weil mich viele fragen, nicht nur, wo die Regierung eigentlich ist, das werden Sie morgen mitkriegen mit einem Budget, wo ist eigentlich Herbert Kickl?
Herbert Kickl ist wie immer in seinem Büro, er wird auch morgen bei der Budgetrede dabei sein. Wir haben sehr, sehr intensive Tage gehabt und wissen Sie, wenn Sie die Frage stellen, es gab jetzt auch eine Reihe von Veranstaltungen, wo er dabei war, allen voran der 1. Mai, wo man ihn sehen hat können, an einem Feiertag, wo alle anderen wahrscheinlich, so wie die SPÖ in Wien im Schweizerhaus gesessen ist.
Die SPÖ hat schon diese Riesenveranstaltung da am Rathausplatz.
Eine Riesenveranstaltung ist da schon lange keine mehr.
Also, sie hat eine
sie hat offensichtlich gemessen an den jetzt sehr, sehr schlanken Parteiförderungen nicht mehr so viel Möglichkeit, so viele Menschen dafür zu bezahlen, dass sie sich den Schwachsinn anschauen am 1. Mai. Ein paar gehen noch hin, aber von einer Riesenveranstaltung kann man nicht sprechen.
Aber wir sind uns einig, die waren am Rathausplatz, die SPÖler.
Naja, aber dann gehen sie traditionell immer ins Schweizerhaus und lassen
das
sie volllaufen.
Das macht ihr ja auch gerne.
Wir haben am 1. Mai unsere Veranstaltung in Linz. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie einmal die ganze SPÖ-Prominenz sehen wollen, dann gehen Sie am Samstag, am Nachmittag des 1. Mai ins Schweizerhaus. Da werden Sie alle treffen.
Ich verzichte darauf. Danke, Christian Hafenegger. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.